Solange keine Schraube locker ist, ist alles okay.
Ja doch, eine Schraube ist
locker. Eine Schraube locker.
Ja.
Aber.
Aber nur am Mikrofon.
Okay, gut. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update. Wir starten wieder gemeinsam ins Wochenende. Heute ist Freitag, der 21. Juni 2024. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr heute Morgen. Mein Name ist Heiko Gossen.
Mein Name ist David Schmidt. Hallo Heiko.
Hallo David. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum und gehen direkt in unsere Übersicht rein. Was hast du mit? Was ist dabei heute?
Gern. Ich starte gleich mit der Gesichtserkennungssoftware Peris, die auch bei der Polizei in Niedersachsen zum Einsatz gekommen ist. Dann habe ich quasi druckfrisch nochmal ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Gepäck, erneut zum Artikel 82. Der Bundesgerichtshof hat sich zur heimlichen Videoüberwachung in einem Treppenhaus geäußert. Und ein Bußgeld habe ich auch noch dabei, das in Italien verhängt wurde, aufgrund von Werbe-E-Mails. Wie sieht's bei dir aus?
Ich schaue einmal auf eine Aktion der Niedersächsischen Datenschutzaufsichtsbehörde zu Sicherheitslücken bei Microsoft Exchange. Dann schauen wir noch auf ein Urteil vom Bundesfinanzhof. Und natürlich hätte ich auch was zum Thema Bußgelder dabei. Da geht es um das Thema Patientendatenschutz in Italien. Und last but not least auch noch was unter der Rubrik Veröffentlichungen und Veranstaltungen.
Naja, da habe ich auch noch was. Gut, dass du es sagst.
Siehst du mal, wir sind fast durchgegangen. Okay, dann spannend. Uns aber nicht länger auf die Folter. Was gibt's zur Gesichtserkennung?
Gern. Das in Sachsen von der Polizei eingesetzte Gesichtserkennungssystem Peris wurde im Rahmen von Ermittlungshilfen auch in Niedersachsen eingesetzt. Hiervon hat die Datenschutzaufsicht Niedersachsen jetzt Kenntnis erlangt und eine detaillierte Untersuchung der Anwendung angekündigt. Bei Peris handelt es sich um eine Observationstechnik, mit der Nummernschilder vorbeikommender Fahrzeuge sowie Gesichtsbilder von Fahrern und Beifahrern aufgenommen werden. Schon in Sachsen hatte die Polizei das System eingesetzt, ohne vorher eine Datenschutzfolgenabschätzung durchzuführen oder die Datenschutzaufsicht über den Einsatz zu informieren. Gleiches jetzt also auch in Niedersachsen, da echauffiert die Behörde sich wohl zu Recht und macht dann jetzt auch zu Recht eine detaillierte Überprüfung.
Ja, ist ja schon ein recht großer Eingriff und vor allen Dingen, ich meine, es gibt ja auch einige Urteile schon dazu, was so anlasslose Kennzeichenerfassung und so weiter angeht. Von daher bin ich mal auch gespannt, ob das nicht vielleicht irgendwann mal nochmal vor einem Gericht landet. Ja. Dann mache ich mal weiter. Nachdem die Niedersächsische Datenschutzaufsichtsbehörde eine anlasslose Prüfung durchgeführt hat, haben 20 Firmen Sicherheitslücken in ihren MX-Exchange-Servern geschlossen. Das IT-Labor der Behörde entdeckte diese Lücken jetzt bei einer Analyse von Exchange-Servern im Internet. Die Sicherheitslücken ermöglichten Angreifer den Zugriff auf Kontaktdaten und E-Mails. Zudem hätte man darüber auch Schadsoftware auf die Server platzieren können. Alle betroffenen Unternehmen hatten die Lücken laut der Pressemitteilung der Behörde sofort nach dem Hinweis geschlossen und es waren wohl seitens der Aufsichtsbehörde daher auch keine weiteren Maßnahmen nötig. Mit dem Hinweis ist aber wohl auch eine Verwarnung, so lese ich zumindest die Pressemitteilung, seitens der Behörde gegen die Unternehmen ergangen, dass sie gegen Artikel 32 der DSGVO verstoßen haben. Da es sich hier um Sicherheitslücken handelt, die das unter anderem die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bereits 2020 identifiziert und Warnungen dazu herausgegeben hatte, ist es natürlich umso problematischer, dass die dann jetzt 4 Jahre später wohl immer noch offen waren. Dennis Lehmkemper, der Datenschutzbeauftragte, betonte die Wichtigkeit des regelmäßigen Patchens der Server, um natürlich entsprechende Risiken zu vermeiden. Auch da kann ich mich nur anschließen, ist auch unser Mantra. Und die Datenschutzaufsichtsbehörde möchte wohl weiter auf Unternehmen zugehen, die ihre Server nicht rechtzeitig sichern. Meine persönliche Empfehlung ist hier, das Thema auch wirklich ernst zu nehmen. Natürlich für Server, die über das Internet erreichbar sind, sowieso. Aber ich glaube, auch wenn jetzt hier keine Bußgelder verhängt wurden, sollten Unternehmen halt nicht darauf vertrauen, sondern ich glaube, dass halt in diesem Bereich zukünftig sehr viel häufiger noch kritisch von den Aufsichtsbehörden auch hingeblickt wird. Und sind wir ehrlich, von außen feststellbare oder von außen feststellbare Datenschutzverstöße sind halt für Aufsichtsbehörden wie für Betroffene natürlich auch ein leicht gefundenes Fressen.
Wichtiger Praxistipp auch noch an der Stelle. Patches werden wesentlich besser angenommen, wenn sie durch ein witziges Meme untermalt werden, so wie das bei uns immer gemacht wird. An der Stelle viele Grüße an den Kollegen aus der IT-Administration. Der Europäische Gerichtshof hat erneut zu den Voraussetzungen des Schadenersatz nach Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung geurteilt. Das Amtsgericht Wesel hatte 2022 ein Verfahren ausgesetzt und dem EuGH Fragen zur Auslegung von Artikel 82 vorgelegt. In seiner Entscheidung von gestern bestätigte der EuGH die identifizierten Schadenersatzvoraussetzungen aus früheren Entscheidungen. Danach muss neben einem Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, der die Verarbeitung von personenbezogenen Daten betrifft, auch ein Schaden bestehen und eine Kausalität. Für den Schaden gilt keine Bagatellgrenze und die Beweislast liegt beim Betroffenen. Bestätigt wurde auch, dass bereits Befürchtungen des Kontrollverlusts einen Schaden darstellen können, die negativen Folgen dieser Befürchtungen aber nachgewiesen werden müssen. Und da finde ich es halt in der Praxis immer noch besonders spannend, wie das denn gelingen soll. Also ob ich dann Tagebuch führen muss, wann ich deswegen nicht einschlafen konnte, ob das dann ausreicht oder meine Frau, Partnerin, Freunde, was auch immer aussagen müssen, wie mies ich immer drauf war, wie gereizt ich immer war, nachdem das passiert ist. Erschließt sich mir noch nicht richtig. Vielleicht hat da ja jemand auch Praxiserfahrung und kann was dazu sagen. Jedenfalls, zumindest neu beim Europäischen Gerichtshof, war die Frage, ob die Kriterien zur Bemessung von Bußgeldern aus Artikel 83 auch für die Bemessung von Schadenersätzen herangezogen werden dürfen. Das verneinte das Gericht mit dem Hinweis auf die unterschiedlichen Funktionen von Artikel 82 und Artikel 83. Artikel 83 hat eine abschreckende und bestrafende Funktion, während Artikel 82 nur eine Ausgleichsfunktion hat. Zuletzt wurde noch gefragt, ob bei der Bemessung des Schadens auch Verstöße gegen nationale Vorschriften berücksichtigt werden können. Bei dem hier zugrunde liegenden Fall wurde eine Steuererklärung von einer Steuerkanzlei an eine falsche Adresse versendet. Dieser Fehler war auf eine falsch konfigurierte Adressdatenbank zurückzuführen. Das ist nicht nur ein Verstoß gegen Artikel 32 DSGVO, sondern verstößt auch gegen gesetzliche Sorgfaltspflichten des Steuerberaters. Und da diese Regelung aber nicht die DSGVO konkretisiert, sondern für sich allein steht, entschied der EuGH, dass der Verstoß gegen die Sonderregelung nicht bei der Bemessung des Schadenersatzes nach Artikel 82 berücksichtigt werden dürfen.
Konsequent und, glaube ich, deckt sich auch soweit mit vorangegangenen Urteilen, ja.
Ich denke, es lohnt sich trotzdem mal reinzulesen, vor allem, weil es eine schöne Zusammenfassung auch ist der bisherigen Urteile, auf die dann immer wieder referenziert wird.
Ja, guter Hinweis. Der Bundesfinanzhof hat Steuerpflichtigen den Anspruch auf Auskunft über ihre personenbezogenen Daten gegenüber dem Finanzamt bestätigt. Der BFA hat klargestellt, ein Steuerpflichtiger kann vom Finanzamt Auskunft über seine personenbezogenen Daten verlangen. Das gilt unabhängig davon, wie die Daten verarbeitet werden oder in welchen Akten sie geführt werden. Der Anspruch ist auf die personenbezogenen Daten und deren Verarbeitung beschränkt, heißt also, es besteht grundsätzlich kein Recht auf Kopien ganzer Akten oder einzelner Dokumente, so wie der Steuerpflichtige es hier in dem Fall gefordert hatte. Nur wenn der Steuerpflichtige diese unbedingt braucht, um seine Rechte nach der DSGVO durchzusetzen, müssen ihm auch Kopien zur Verfügung gestellt werden. Das Finanzamt hatte den Antrag des Klägers jedoch ganz abgelehnt und argumentiert, dass dies unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde. Das Gericht entschied jedoch, dass das Finanzamt dies halt nicht ausreichend nachgewiesen hat. Ich meine, das ist eine Argumentation, die natürlich auch Unternehmen am Anfang mal umgetrieben hat, aber wo, glaube ich, auch relativ schnell klar wurde, dass halt eine Auskunft zu erteilen an sich jetzt kein unverhältnismäßiger Aufwand sein darf. Von daher finde ich es natürlich nur gut und richtig, dass es nochmal jetzt auch bestätigt wurde, dass das natürlich genauso fürs Finanzamt gilt. Ich erinnere mich, es gibt einige Urteile auch schon zum Thema Auskunftsanspruch im Fall von Akten beim Finanzamt. Hier wurde es aber, glaube ich, auch nochmal ganz gut halt auf den Punkt gebracht vom BFH.
Einige Urteile gibt es auch schon zu Beweisverwertungsverboten von Videoaufnahmen und damit hat sich aber der Bundesgerichtshof jetzt auch nochmal beschäftigt. In dem verhandelten Fall hatte eine Berliner Wohnungsgesellschaft ihre Mieter verdächtigt, unerlaubt unterzuvermieten. Um dies zu beweisen, wurden heimlich Kameras im Hausflur angebracht. Zwar konnte durch die Aufnahmen aufgeklärt werden, dass Personen, die nicht die Mieter waren, häufig die Wohnungstüren mit einem eigenen Schlüssel öffneten. Das Gericht hat jedoch entschieden, dass die Beweisverwertung hier nicht zulässig ist. Eine Verwertung im Rahmen der freien Beweiswürdigung nach § 286 Zivilprozessordnung würde nach Ansicht des Gerichts gegen den Datenschutz verstoßen. Die Interessenabwägung würde hier klar zugunsten der gefilmten Personen ausfallen. Insbesondere wurde darauf verwiesen, dass das Treppenhaus kein öffentlicher Raum sei und daher in keinem Fall mit einer Videoüberwachung gerechnet werden muss. Denke ich auch folgerichtig und soweit klar.
Ja, ich glaube, es passt so ein Stück weit ganz gut zu der Abgrenzung. Auch, ich meine, es wäre auch BGH-Rechtsprechung gewesen zum Thema Dashcams, wo, meine ich, die Aufnahmen aber verwertet wurden für die eigentliche Sachfrage. Was natürlich jetzt hier mit deinem Hinweis, das ist halt ein öffentlicher Raum dann natürlich auch. Und die Frage öffentlicher, nicht öffentlicher Raum, das natürlich dann vielleicht auch als Linie sozusagen kennzeichnet.
Ja, ist halt die Frage, wenn die Kameras woanders platziert worden wären, ob das Gericht dann vielleicht auch zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre und wo dann die Grenze zu ziehen ist, wenn man es an der Frage des öffentlichen Raumes festmacht.
Ja, und ich meine, man muss natürlich auch gucken, also es wird sicherlich jetzt, wenn ich damit Täter überführe, die bei mir einbrechen, wenn ich vielleicht in der Wohnung eine Kamera aufstelle, auch was anderes sein, wie jetzt hier ein Verstoß gegen einen Mietvertrag, wo vielleicht nur in Anführungszeichen nur die Untervermietung verboten ist. Ja. Ich habe für heute mal wieder ein Bußgeld eingepackt. Ein italienischer Klinikbetreiber muss aufgrund eines mangelhaften Berechtigungskonzepts ein Bußgeld in Höhe von 75.000 Euro zahlen. Nachdem der Klinikbetreiber der italienischen Datenschutzbehörde wohl selbst mitgeteilt hatte, dass Mitarbeiter wiederholt auf die Akten von Patienten zugegriffen hatten, allerdings ohne an deren Behandlung beteiligt gewesen zu sein, hatte die Behörde nun Ermittlungen gegen den Klinikbetreiber aufgenommen. Die Untersuchung ergab, die Klinik hatte den Zugriff auf Patientendaten oder Patientenakten nicht datenschutzkonform geregelt. Demnach hatte jeder diensthabende Mitarbeiter wohl Zugriff auf alle Patientenakten und dies war wohl zeitlich unbegrenzt möglich und unabhängig davon, ob der Mitarbeiter die betroffene Person behandelte oder nicht. Besondere Maßnahmen, auch um unrechtmäßige Zugriffe zu erkennen, gab es ebenfalls nicht. Auch eine Dokumentation der Anzahl und Dauer der Zugriffe wurde wohl nicht durchgeführt. Insoweit nachvollziehbar. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen oder verstehen, wie man dann dahinter gekommen ist, aber auch da wird man wohl irgendwelche Indizien gehabt haben oder es halt vielleicht durch Mitarbeiter, die es halt selber vielleicht auch mitgeteilt haben, dann erkannt haben. Interessant finde ich halt hier, wie gesagt, soweit sich das jetzt zumindest halt aufgrund der Dokumente, die uns vorliegen, ergeben hat, dass der Klinikbetreiber halt selber das gemeldet hat und trotzdem noch ein Bußgeld zahlen darf, was meines Erachtens hier in Deutschland durch die Regelung im BDSG ja eigentlich ausgeschlossen ist und es ja auch so ein Prinzip in Deutschland ist, dass man sich halt normalerweise nicht selbst belasten muss oder beziehungsweise andersrum ist halt dann natürlich nicht gegen einen verwertet werden kann. Von daher ganz interessant, dass in Italien offensichtlich solche Regelungen nicht existent sind.
Ja, oder dass dann doch die Sensibilität der Daten, weil wir sprechen ja hier über Gesundheitsdaten, dort überwiegt und dass man dann zu diesem Ergebnis gekommen ist, dass man da doch ein Bußgeld verhängen muss.
Ja, auch das könnte natürlich auch gut sein.
Ich habe auch ein Bußgeld eingepackt und es kommt auch aus Italien. Dort wurde gegen ein Unternehmen ein Bußgeld in Höhe von 30.000 Euro wegen unerwünscht versendeter Werbe-E-Mails verhängt. Eine Person hatte bei der Datenschutzbehörde Beschwerde eingelegt, weil sie unerwünschte Werbe-E-Mails erhalten hat und sich das Unternehmen auf bereits ergangene Beschwerden weder zurückmeldete noch das Mailing einstellte. Das Unternehmen versuchte die Ausrede, dass die Beschwerde im Spam-Ordner gelandet sei. Ein Klassiker, würde ich sagen. Ja, also, ich meine, wenn man selber Spam versendet und dann antwortet man darauf, dann kann das schon mal im Spam-Ordner landen. Finde ich witzig. Bei der Untersuchung durch die Datenschutzbehörde wurde dann noch festgestellt, dass das Content-Management-System des Unternehmens massiv veraltet war und Sperrungen von E-Mail-Adressen gar keine Auswirkungen hatten. Also nur eine grafische Spielerei. Und in der Praxis sollte man natürlich unbedingt auf ein funktionierendes Einwilligungsmanagement achten. Wenn man E-Mail-Marketing macht oder wenn man generell mit Einwilligungen arbeitet. Und dazu passend ist auch mein erster Veröffentlichungstipp für heute, mein erster und einziger. Die Datenschutzbehörde in Rheinland-Pfalz hat nämlich gerade eine Kampagne gestartet, bei der es genau um dieses Thema geht, die Sensibilisierung für die Datenschutzvorschriften im Zusammenhang mit Newsletter-Versendungen. Dabei wurden proaktiv 30 Unternehmen angeschrieben, von denen die Behörde weiß, dass dort E-Mail-Marketing im großen Stil betrieben wird. Überprüfungen oder Verstöße gab es erst einmal nicht. Vielmehr erhofft sich die Behörde durch diesen Ansatz, die Verantwortlichen zu sensibilisieren und für eine Verbreitung der Informationen in der Branche zu sorgen.
Dann könnte ich mir vorstellen, dass das schon mal ein ganz guter Anfang ist, aber ich würde mich da als Unternehmen auch dann nicht darauf verlassen, dass es da nicht bald auch eine Untersuchung gibt, wenn Verstöße doch noch irgendwie ans Tageslicht kommen. Ich hatte eine Veröffentlichung des hamburgischen Datenschutzbeauftragten. Der hat Anfang Juni ein Positionspapier zum Thema Bewerberdatenschutz und Recruiting im Fokus veröffentlicht. Er betont darin den Bewerberdatenschutz als Teilbereich des Datenschutzes, da die Entwicklung auch einen, ja, ich sag mal, wachsenden Beratungsbedarf wohl mit sich bringt seitens der Behörde. Und daher geht er in dem Papier, gibt er nochmal einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und rechtlichen Aspekte des Bewerberdatenschutzes, auch anhand solcher Themen wie Talentpools oder zum Beispiel Background-Checks. Besonders wichtig sind ihm aber auch die datenschutzrechtlichen Herausforderungen durch KI im Bewerbungsverfahren. Und hier geht er auch auf Themen ein wie Lebenslaufparser und Emotionsanalysen. Auch hier die Idee, Unternehmen damit zu sensibilisieren und damit auch für Unternehmen und Behörden natürlich ein bisschen Orientierung zu geben. Mir persönlich beim Überfliegen macht es einen guten Eindruck und macht auch den Eindruck, als ob es halt bei der datenschutzrechtlichen Bewertung zumindest ein guter Startpunkt sein kann. Und ein tieferer Blick ist sicherlich lohnenswert. Und auch das ist mein einziger Hinweis für Veröffentlichungen heute. Von daher sind wir durch. David, dir ganz vielen Dank.
Heiko, vielen Dank auch dir.
Und unseren Zuhörern wünschen wir natürlich alles Gute, ein schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen und auf bald.
Auf bald.